Blutsbrüder, Folge 7, Virusserologie, was bringen Antikörper? Also, hallo und herzlich willkommen zu unserer 7. Folge unseres Podcasts Blutsbrüder. In diesem Podcast reden ein Labormediziner und ein Landarzt über das Leben und die inneren Werte des Menschen. Mein Name ist Georg Endler, ich bin seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf hier in diesem Podcast für das Labors.at Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Und mir gegenüber sitzt
Patrick Reichle, Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin, Hausarzt aus Leidenschaft in einer Landgruppenpraxis.
Heute reden wir ein bisschen etwas über Antikörperbestimmungen bei Virusinfekten, was es bringt und vor allem, was es nicht bringt. Zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können, das zu einer bestmöglichen Qualität. Als Facharzt in diesem Labor verdiene auch ich meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Patrick Reichel hingegen.
Bin nicht direkt an der Verschreibung oder Verordnung von Laborbefunden finanziell beteiligt, sondern kriege mein Geld durch meine Tätigkeit von der Gebietskrankenkasse aufgrund der kassenärztlichen Tätigkeit mit allen Kassen.
Werbung Ende. Lieber Patrick, wir bestimmen ja jede Menge Antikörper bei uns im Labor, auch für Infektionen. Wann brauchst du als Landarzt einen Virusantikörper?
Wenn ich spezifisch jetzt die Nachfrage nach einem von mir selbst, einem Virusantikörper haben möchte, dann schießt eine Erkrankung gleich in meinen Kopf hinein und das wäre die EBV-Erkrankung, die Epstein-Barr-Virusinfektion oder pfeifersches Drüsenfieber oder infektiöse Mononukleose. Da ist es für mich schon etwas sehr, sehr Wichtiges, weil es mir ja hilft zu unterscheiden, ob das jetzt bei klarer Symptomatik eine bakterielle Tonsillitis ist oder doch der Epstein-Barr. Ja. Da machen wir es schon gern.
Und bitte erlaube mir ein bisschen auszuholen.
Ich bitte doch.
Auch du bist verheiratet und ich nehme an, auch deine Frau vergisst, so wie unser Immunsystem, nichts.
Nichts.
Grundsätzlich, was passiert, wenn ein Patientin, ein Patient mit einem Krankheitserreger konfrontiert wird? Und es ist völlig egal, ob das jetzt kontrolliert ist mit einem abgeschwächten und abgetöteten Krankheitserreger als Impfung oder infolge einer Infektion, wenn man sich da irgendwo etwas holt. Das Immunsystem erkennt den Krankheitserreger und nach ca. 7 bis 11 Tagen beginnt es einmal Antikörper zu produzieren und die sind typischerweise die Antikörper der akuten Infektion, die sogenannten IgM-Antikörper. Diese Antikörper haben eine sehr große Kapazität, sie können sehr viel schädliches Material binden und damit sozusagen dem Immunsystem zugänglich machen, haben aber den Nachteil, dass sie nicht sehr fest an die Krankheitserreger binden. Das heißt, sie sind ein bisschen unspezifisch. Das heißt, sie können auch ähnliche Reaktionen erkennen. Und gleichzeitig beginnt das Immunsystem dann auch mit den Antikörpern für die bleibende Immunität, die typischerweise vom Typ IgG sind, Immunglobulin G. Diese Antikörper sind etwas spezifischer, das heißt, die binden sehr fest und erkennen das sehr gut, dieses eine Antigen, diesen einen Virus, und bleiben im Idealfall lebenslang. Die beginnen so 10 bis 14 Tage, je nach Infektion, sozusagen nach der Infektion, sind die nachweisbar. Das heißt, wenn ich einen Virusinfekt habe, kann ich frühestens nach 7 bis 8 Tagen Antikörper vom Typ IgM nachweisen und wahrscheinlich im Schnitt so nach 10 bis 14 Tagen Antikörper vom Typ IgG.
Das ist man ja meistens bei vielen Infektionen ein bisschen zu spät schon erst.
Das ist genau das Problem bei respiratorischen Infektionen, also Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Grippe, was immer ihr wollt. Da ist die sogenannte Inkubationszeit meistens nur bei wenigen Tagen. Das heißt, die Patienten haben bereits Symptome, haben Fieber, sind krank, haben aber noch keine Antikörper nachweisbar. Das heißt, bei Infektionen, die eine sehr kurze Latenzzeit oder Inkubationszeit haben, das heißt innerhalb von wenigen Tagen mehr oder weniger Symptome machen, bringen Antikörpertests nichts. Was kann man stattdessen machen? Gerade bei respiratorischen Infekten. Es gibt Schnelltests, die man direkt in der Ordination durchführen kann, wo wir versuchen, direkt das Virus nachzuweisen. Der große Vorteil ist, bei der akuten Infektion sind die Leute hochinfektiös. Das heißt, sie scheiden sehr große Mengen an Antikörpern aus, die man auch direkt mit einem Schnelltest nachweisen kann. Ihr alle kennt das aus der Covid-Zeit, wo wir uns alle mit stiller Hingabe mit diesen Schnelltests häufig und oft auch zu häufig getestet haben.
Die Nasen gebohrt haben. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, kann ich sagen, die IgMs, ich meine, es ist ja alles ein Teil von der humoralen Antwort, ne? Und die IgM ist dann eher etwas wie ein frühes Feuerwerk. Da ist was da, da schießen wir mal einfach hin. Und ist aber manchmal nicht so gezielt, also ist nicht so der Scharfschütze. Der Scharfschütze ist eher dann das IgG, was sagt, pack, genau dorthin möchte ich meinen Schuss setzen.
Das ist richtig. Und normalerweise, laut Lehrbuch, haben wir alle gelernt, dass nach 3 Monaten nach der Infektion diese IgM-Antikörper wieder verschwinden. Auch das stimmt nicht ganz. Bei manchen Infektionen bleibt das IgM dann lebenslang. Wir wissen nicht, warum das so ist, aber es ist dann für uns immer recht spannend, eine akute Infektion auszuschließen. Da haben wir dann spezielle Antikörpertests, wenn das wichtig ist, wie zum Beispiel bei Röteln-Infektionen während der Schwangerschaft, wo wir dann ganz genau schauen, um ja keine Röteln-Infektion zu übersehen. Aber der lange Rede kurzer Sinn, bei Erkrankungen, die rasch sind und sehr häufig sind, wie zum Beispiel grippale Infekte, muss man auch davon ausgehen, dass quasi jeder zumindest einmal in seinem Leben bereits Kontakt mit Grippeviren, Schnupfenviren, Rhinoviren, Adenoviren hatte und daher sicher auch Antikörper im Blut hat. Das heißt aber nicht, dass er akut eine Infektion hat, sondern dass die möglicherweise bereits Wochen, Monate, Jahre hinter sich ist.
Wenn ich eine Frage stellen darf an dich oder euch, an Labormediziner, wie unterscheidet ihr das eigentlich? Weil ich meine, gerade bei uns in der täglichen Arbeit, akute respiratorische Virenerkrankungen haben ja meistens mit ganz wenigen Ausnahmen keine therapeutische Konsequenz sozusagen. Nicht? Weil ich ja gegen fast alle Viren, wie eben auch zum Beispiel EBV, hier kann ich ja kausal nichts therapieren. Da habe ich ja nicht wie das schöne Antibiotika, sondern da kann man ja eigentlich nur symptomatisch therapieren. Andererseits gibt es ja trotzdem manche Viruserkrankungen, die raren und schwereren, wo man doch was tun kann. Gibt es da für euch jetzt irgendwie Klassifikationen von, okay, diese Virusblöcke sind relevanter oder diese nicht relevanter? Oder?
Ja, das muss man dazu sagen, das ist ganz klar. Für viele Krankheiten, die ein bisschen länger sind, die chronisch sind, wie zum Beispiel EBV, ist die Virusserologie und die Antikörperbestimmung Methode der Wahl. Gerade bei EBV haben wir etwas besonders Angenehmes. Wir können auch ganz gut mit einem dritten Antikörper sozusagen schauen, ist die Erkrankung akut oder ist sie bereits lebenslang. Ab einem gewissen Alter hat ja fast jeder von uns zumindest einmal eine EBV-Infektion gehabt und hat daher Antikörper. Das heißt, wir können da auch ganz gut schauen, ist das chronisch oder ist das akut. Und zwar unterscheidet man das mit den sogenannten Ebner-Antikörpern, EBV-Nukleokapsid-Antigen. Was passiert bei einer EBV-Infektion? Das Schöne ist, sie braucht circa 1 Monat, bis sie sozusagen zu Symptomen führt. Und danach hat der Patient meistens Antikörper vom Typ IgM für die akute Infektion und Antikörper vom Typ IgG. Aber er hat noch keine Ebner-Antikörper. Diese Ebner-Antikörper treten erst nach 3 Monaten nach der Infektion auf und sind für uns ein Zeichen, dass die Infektion mehr oder weniger abgelaufen ist. Das heißt, hier haben wir sicher eine Methode, wo wir ganz gut unterscheiden können. In diesem Fall hilft uns auch die PCR nichts, weil EBV-Infektionen lebenslang nachweisbar sind. Das heißt, auch bei einem Gesunden, der vor 20 Jahren seine EBV-Infektion hatte, im Rahmen seines ersten Kontakts mit dem anderen Geschlecht oder mit dem gleichen Geschlecht, also mit den ersten zwischenmenschlichen Kontakten, hat immer noch ab und zu, je nach Stadium, manchmal Viren in der PCR nachweisbar.
Jetzt muss ich da gleich mal nachfragen, weil mich das interessiert. Es gibt ja immer wieder Berichte oder auch die Patienten und Patientinnen kommen mit den Überlegungen, dass sie das nachgelesen haben oder die Informationen, dass es sozusagen wieder erweckte oder wieder aufgeflammte EBV-Infektionen gibt. Das heißt, dass eine abgelaufene EBV-Infektion dann weiterhin schlummert und dann wieder reaktiviert werden kann. Ist das jetzt mit den IgM, IgG und den Ebner-Antikörper irgendwie nachzuvollziehen? Kann man das beweisen oder ist das eher etwas, was ein bisschen schwierig
ist? Das ist definitiv mit den Antikörpern nicht nachweisbar. Die helfen hier nicht weiter. Gerade die chronische EBV-Infektion ist ein Thema, ich glaube, das sollten wir in einer eigenen Folge behandeln, wird der Kliniker gefragt und weniger der Labormediziner, was da dahinter stecken könnte. Großes Problem haben wir auch, wenn der Patient wieder eine Infektion kriegt oder die Infektion wieder aufflammt. Das haben wir typischerweise bei Herpes Zoster. Varicella Zoster ist ein Virus, das haben die meisten als Kind gehabt. Das sind die klassischen Windpocken. Auch diese Viren sind, so wie alle Herpesviren, lebenslang im Körper nachweisbar. Aber bei einer Immunschwäche oder bei einer Prädisposition kann es sein, dass die wieder ausbrechen und zu Hauterscheinungen führen, die sehr schmerzhaft sind. Das ist die sogenannte berühmte Gürtelrose. Kleiner Sidestep und Werbung. Für über 60-Jährige gibt es jetzt im Gratis-Impfprogramm eine Impfung, die sehr gut gegen diese Gürtelrose auch hilft. Werbung Ende. Und dieses Aufflammen kann ich leider nicht im Antikörpertest nachweisen. Der Patient hat, nachdem er einmal in seinem Leben eine Herpes-Zoster-Infektion hatte, Antikörper nachweisbar und
da bleiben wir nichts, lebenslang.
Das heißt, das bringt ihm gar nichts.
Wie schaut es jetzt aus, wenn ich noch nachfragen darf, wenn wir schon ein bisschen bei den H-Viren sind, nämlich mit einem anderen Herpes, mit dem Herpes simplex. Wenn ich da wissen möchte, ob da jetzt das eine Fieberblase ist oder ob das ein Herpes genitalis ist, wie schaut es da aus, wenn da jetzt jemand kommt mit Hauteffloreszenzen und zeigt mir das und sagt, ich möchte jetzt aber wissen, ob das jetzt ein HSV1 oder 2 ist?
Auch das ist schwierig, weil, wie du weißt, es ist nicht immer sozusagen nach der Lokalisation zu urteilen, dass es jetzt eben sozusagen HSV1 oder HSV2 ist. Und nachdem auch hier die Durchseuchung extrem hoch ist und ich glaube fast 2/3 bis 3/4 aller Menschen Herpesantikörper haben, hilft uns das diagnostisch nichts weiter. So wie bei Varicella Zoster, wenn es dann um den Herpes Zoster geht, um die Gürtelrose, ob das jetzt tatsächlich ein Herpes Zoster ist oder irgendetwas anderes, das so ähnlich aussieht, kann ich damit nicht beurteilen. Da kann ich nur direkt den Erreger nachweisen. Das ist ein Punkt, den wir gerne mit der Kasse diskutiert hätten, dass das auch finanziert wird in Spezialfällen. Da arbeiten wir noch an diesem Problem, dass das dann auch sozusagen auf Krankenkasse möglich ist, weil man damit wirklich den Patienten helfen kann. Eine dritte Gruppe gibt es, wenn wir schon bei H-Viren sind, wo die Serologie fantastisch ist. Das sind zum Beispiel die Hepatitis-Viren. Bei Hepatitis A oder B oder C ist die Serologie-Methode der Wahl. Warum? Diese Viren brauchen circa einen Monat, haben sie eine Inkubationszeit. Das heißt, da haben die Patienten in jedem Fall Antikörper und die kann man sehr gut nachweisen. Auch HIV ist klassischerweise eine Doppeldiagnose. Unser klassischer HIV-Test weist sowohl die Viren selbst nach, bei einer Frühinfektion, wenn der Patient noch keine Antikörper hat, als auch dann die Antikörper, weil der Patient sozusagen, wenn er schon länger seine Infektion hatte, die Viruslast sehr gering ist und man die oft nicht mehr nachweisen kann mit normalen Methoden, da bräuchte man eine PCR dazu. Also hier ist die Serologie, die Antikörpertestmethode der Wahl.
Und da möchte ich jetzt kurz einhaken, wenn ich darf. Und zwar ist es ja auch so, dass wir das wunderbar bei gerade von dir erwähnten Hepatitis-Viren haben, dass wir ja hier auch die sogenannte Impferfolgskontrolle nachweisen können. Das ist ja ein Wert, der ja von den Menschen selbst zu bezahlen ist, bei Interesse, wenn man gegen Hepatitis A und B geimpft ist, um zu schauen. Und da gibt es ja viele Cut-offs, die dann genannt werden, je nachdem, wie hoch die Units pro Mikroliter, glaube ich, sind die Einheiten. Ob man eine Auffrischung gleich machen sollte innerhalb der nächsten 10 Jahre oder erst in 10 Jahren, also was jetzt Hepatitis zum Beispiel betrifft. Das ist etwas, wo es mich jetzt aus labormedizinischer Sicht sehr interessieren würde. Und dann der zweite Bereich geht dann in die österreichische Impfung, nämlich das FSME, wo ja auch die Antikörper gegen das FSME gemessen werden als sogenannte Impferfolgskontrolle. Und da bin ich schon ein bisschen überrascht, wie lang und deutlich diese Antikörper positiv oft sind im Laborbefund, obwohl die Leute schon weit außerhalb des empfohlenen Impfintervalls sich befinden. Wie siehst du das?
Da sprichst du einen Punkt an, der sehr wichtig ist, die sogenannte Impferfolgskontrolle. Wenn der Patient geimpft wurde, entwickelt er typischerweise Antikörper. Diese Antikörper kann ich nachweisen und kann damit nachweisen, dass der Patient zu dem Zeitpunkt des Nachweises immun ist. Das große Problem ist, dass wir bis auf die Hepatitis B, wo es Richtlinien gibt, wo es einen Konsens gibt, eigentlich nicht wissen, wie lange dann der Impfschutz anhält. Das heißt, wir können nur sagen, der Patient hat derzeit eine Immunität, aber wir können ihm nicht vorhersagen, wie lange er noch immun sein wird. Andere Labore können das, bewegen sich da aber auf sehr dünnem Eis. Das ist eher eine Prognose aufgrund von Kaffeesud lesen. Warum ist das unterschiedlich? Manche Patienten verlieren ihre Immunität relativ rasch und brauchen eine Auffrischung und andere sind natürlich länger aufgefrischt und sind sozusagen länger geschützt. Das kann ich so nicht vorhersagen. Im Allgemeinen ist die Empfehlung des österreichischen Impfplans, dass man regelmäßig auffrischt bei den meisten Infektionen und damit sozusagen auf jeden Fall eine gesicherte Immunität hat. Weil du weißt, FSME, also eine Frühsommermeningitis, ist nicht gerade ein Spaß. Da kann man schwerste gesundheitliche Folgen mit sich tragen, von Lähmungen bis Hirnhautentzündungen bis Sonstiges. Oder man kann sogar daran sterben. Deswegen ist man hier sicher auf der vorsichtigeren Seite. Unser großes Problem, wie gesagt, bis auf Hepatitis B, da gibt es klare Empfehlungen, haben wir eigentlich keine fixen Empfehlungen, können nicht sagen, mit welchem Antikörperspiegel man wie lange geschützt ist.
Genau, weil das sehen wir ja als Anwender unter Anführungszeichen ja wirklich auch nur bei der Hepatitis B, dass man sagt, okay, in diesen und jenen Zeitintervallen sollte aufgefrischt werden, weil bei der Hepatitis A kommt als Ergebnis auch nur positiv oder negativ und nicht so wenig, so viel, jetzt schnell, gleich und so fort oder erst in 10 Jahren. Und auch bei der FSME ist es nicht so, sondern es ist ja wirklich rein bei der Hepatitis B so.
Hepatitis A ist überhaupt ein Spezialfall, so wie bei Masernimpfungen geht man davon aus, wenn man zweimal geimpft wird, ist man lebenslang immun, da braucht man überhaupt keine Kontrollen mehr. Und bei allen anderen habe ich sozusagen das Problem, dass ich nie sagen kann, wie lange ich geschützt bin. Das heißt, hier empfiehlt sich immer, den Empfehlungen des Impfplanes zu folgen und entsprechend aufzufrischen. Man muss auch dazu sagen, ein zu viel an Impfungen schadet nicht, soweit wir wissen. Und die Impfung ist meistens günstiger als die Antikörperbestimmung, was natürlich für unseren Umsatz etwas schlechter ist.
Bei der Hepatitis B und A ist es ja in der Kombination nicht der Fall, weil da kostet es ja nur 20 Euro gemeinsam und die Impfung ein bisschen mehr. Aber trotzdem ist es, glaube ich, summa summarum immer sicher, wenn man sagt, man halte sich an den Impfplan, an die Empfehlungen.
Wir haben auch das Problem, gerade bei älteren Patienten sinken die Antikörper stärker ab, weil das Immunsystem schlicht und einfach schon in die Jahre gekommen ist und da ist auch die Immunreaktion nicht mehr so stark, deswegen empfiehlt man auch bei älteren Patienten häufigere Auffrischungen.
Genau, es ist ja so, je älter ich werde, desto öfters muss ich ins Fitnessstudio gehen, dass mein Bizeps schön groß bleibt, oder? Ist das nicht so ähnlich?
Richtig, und desto öfter muss man mehr oder weniger auch den Bizeps des Immunsystems durch eine Impfung trainieren.
Genau, Impfung ist ein Fitnessstudio fürs Immunsystem.
Ja, was möchten wir euch mitgeben? Antikörperbestimmungen bei Viren sind an sich ein fantastisches Mittel bei bestimmten Viren, wenn ich eine Fragestellung habe und die Virusinfektion ein bisschen länger braucht, bis sie sozusagen ausbricht bei einer höheren Latenzzeit, wie zum Beispiel bei Herpesviren, bei EBV-Viren kann ich das machen, ich kann es bei HIV machen und Hepatitis A und B und C, da ist es diagnostisches Mittel der Wahl. Bei den meisten Infekten, die jetzt sehr kurzfristig sind, wie zum Beispiel respiratorische Infekte, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, die nach ein paar Tagen auftreten, bringt die Antikörperbestimmung in den meisten Fällen gar nichts. Ein wichtiger Punkt ist auch, es gibt ja einen Marker, der für dich wesentlich interessanter ist als die Frage, welches Virus war das, sondern was mache ich mit dem Patienten und woran erkennst du, ob das jetzt eine virale oder eine bakterielle Entzündung ist?
Meistens lieben wir ja unser CRP.
Ja, also das CRP, das C-reaktive Protein, der klassische Entzündungsmarker bei bakteriellen Entzündungen. Damit kann ich sehr gut unterscheiden, ob die Infektion sozusagen behandelt werden muss mit Antibiotika oder ob der Patient Ruhe geben sollte und sich selbst einmal heilen sollte in aller Ruhe.
Genau, das ist schon ein wichtiges Tool, was man auch sehr schnell und gleich auch im Rahmen der POC, der Point-of-Care-Bestimmung, als Schnelltest in der Ordination zur Verfügung haben, um hier wirklich auch klare Unterscheidungen treffen zu können, weil das ja wirklich für die therapeutische Konsequenz ganz, ganz wichtig ist, in welche Richtung wir gehen, so wie du richtig sagst. Mir ist es dann nicht wichtig, als Allgemeinmediziner zumindest, welcher Virus es genau war, sondern war es ein Virus oder eher ein Bakterium.
Das ist richtig. Und es ist klinisch auch für den geübten Allgemeinmediziner nicht immer ganz einfach zu unterscheiden. Die zweite Take-Home-Message, Impferfolgskontrollen bringen in den meisten Fällen gar nichts. Die einzige Ausnahme ist sozusagen Hepatitis B, wo man sozusagen eine Impfempfehlung hat aufgrund der Antikörperwerte. Bei allen anderen können wir lediglich sagen, dass zum Zeitpunkt der Bestimmung, wenn die Antikörper nachweisbar sind, geschützt sind, aber leider nicht wie lange. Und bitte Vorsicht vor Gurus und Prognosen. Auch die bewegen sich auf sehr dünnem Eis und haben meistens eher meinungenbasierte Daten und keine faktenbasierten Daten.
Genau. Also ich finde, es ist durchaus wichtig zu wissen, so wie es ja bei allen Dingen ist. Ja? Nämlich ich muss für alle Untersuchungen, muss ich meine Vortestwahrscheinlichkeit kennen und ich muss auch immer wissen, wenn ich was bestimme, was ist meine therapeutische oder diagnostische oder erkenntnistheoretische Konsequenz daraus.
Das ist richtig. Wenn es keine therapeutische Konsequenz gibt und wenn man sowieso nichts anderes macht, als man sowieso machen würde, sollte man auch immer die Bestimmung hinterfragen, auch wenn das natürlich schlecht für unseren Umsatz ist. Zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Auch damit ist uns geholfen. Und wir beide wissen natürlich alles besser, aber bei weitem nicht alles. Wir freuen uns natürlich auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Bitte per E-Mail unter fortbildung@labors.at. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge, über neue Folgen zum Thema Labormedizin und Landarzt und was Sinn macht, was nicht und wo wir vielleicht einmal unterschiedlicher Meinung sind. Wir sind immer bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft zu präsentieren. Wir versuchen auch, Fakten und Meinungen zu trennen und das klar zu kennzeichnen. Aber bitte beachtet auch, medizinische Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum und Erkenntnisse können sich ändern. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in ein paar Jahren da völlig neue Erkenntnisse sind. Wir haben heute April 2026. Und nach dem Gespräch mit unseren Anwälten noch ein kleiner Hinweis und eine Bitte. Bitte beachtet, dieser Podcast richtet sich an medizinisches Fachpersonal. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, aber ein Podcast kann natürlich kein Gespräch mit eurer Hausärztin oder eurem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch schließlich schon seit Jahren und zwar als Ganzes und nicht aufgrund eines Laborwerts, der sozusagen ohne Patienten und ohne Klinik bestimmt wird. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und in der Folge 8 geht es dann um Tumormarker und wann sie Sinn machen und vor allem wann nicht. Danke auch an Lukas Schweizer für die Musik und fürs Schneiden.
Vielen Dank. Musik